Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Italia Austria, eine Reise vom Hochpostertal in Südtirol nach Lienz in Osttirol. Wir beginnen in der Region Dreizinnen und bewegen uns dann entlang der Dolomiten ostwärts. Ein Glücksschmied, ein Maler und ein Kraftwerkserbauer sind einige unserer Gäste.
Buongiorno, io mi chiamo Mario Burgmann e sono receptionist for San Candido.
Hallo, ich bin Hannes Rohrer aus Lienz.
Servus, ich bin Hans, ich bin Maler und Schriftsteller.
Ciao a tutti, sono Stefan Müllmann dell'Hotel Eitelhof di San Candido. Siamo locati in mezzo ai Dolomiti.
Grüß euch. Wir sind Romana und Rudel aus der Schnapsbrennerei Schwarzer in Lienz.
Ich bin der Ureka Rudel.
Ich bin der Berno Müllburger. Ciao a tutti, mi chiamo Markus Auer, lavoro a San Candido, sono il chef di cucina, faccio la cucina con amore.
Und auch diese Freunde warten auf uns.
Hallo, wir sind die Ratscha von Diastorf. Wir grüßen die Radioreise.
Wir grüßen zurück und wünschen ganz viel Spaß in Italien und in Österreich. Gleich geht's los.
Die Radioreise. Mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Italia Austria habe ich diese Sendung genannt. Eine Tour durch zwei Länder, aber die Grenzen, die verschwimmen und sind in dieser Region ohnehin nur symbolischer Natur. Denn die Natur, die ist länderübergreifend einfach fantastisch. Die Dolomiten sind unsere Kulisse auf dieser Reise zwischen dem Hochpostertal, also Alta Pusteria in Italien, und Lienz in Osttirol, also in Österreich. Unsere Tour beginnt in der Dolomitenregion Dreizinnen. So wird nämlich das Hochpostertal mit seinen Gemeinden Niederdorf, Innichen, Prax und Sechsen genannt. Der weiße Dolomit und das Grün der Wiesen und Wälder, sie prägen die Landschaft. Die Dreizinnen, sie zählen zu den bekanntesten Gipfeln der Alpen und locken hier vor allem die Kletterer an. Wir betrachten diese Gipfel ganz entspannt vom Tal aus, schauen auf das UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten mit diesem markanten Bergmassiv der Haunold-Gruppe. Marion Burgmann vom Leitelhof stammt aus dieser Region und plaudert über den Urlaub im Hochpostertal mit dem zunächst wohl bekanntesten italienischen Berglied, La Montanara.
Dreizinnengebiet ist eigentlich so die Marke der Region. Wir sind natürlich auch nahe der Dreizinnen. Also Sommer wie Winter kann man hochwandern oder auch eine Skitour hochmachen. Und auch das Skigebiet nennt sich eben Dreizinnen und generell die ganze Region, weil sich eigentlich alles um die Dolomiten dreht.
Dieses markante, felsige Gestein hier.
Und die Dreizinnen sind ja eigentlich Wahrzeichen der Gegend. Also sind ja diese bekannten Berge. Und man kommt eben entweder von Sechsen hoch, von dem Rienstal, also von Doblach hoch, oder eben auch von der Rauronzo-Hütte, also Richtung Misurina. Das ist für Kletterer immer ein Gebiet, die kann man besteigen, alle drei. Und man kann drumherum wandern, da gibt es eine einfache Tour, wo man mit dem Auto hochfährt und dann nur eine gemütliche Wanderung macht, oder eben eine anspruchsvolle Tour. Und im Winter eben Skitour, man kann mit den Schneeschuhen hochgehen, also gibt es viele Wandermöglichkeiten.
Und diese richtig schroffen Gipfel, die wir jetzt hier sehen von eurem Hotel aus, sind die besteigbar oder wirklich nur für Extremkletterer?
Also das ist Dolomitenmassiv immer. Unser Hauspark ist der Haunold, der ist besteigbar, auch für, sage ich jetzt mal, nicht so ambitionierte Kletterer. Das ist schon machbar, ja.
Es ist ja ein langgezogenes Tal, wo viele Seitentäler auch abgehen.
Ja, genau. Man kann Sechstenreihen fahren, ist im Grunde ein Seitental, wo man dann auf den Kreuzbergpass hochkommt. Dann bei Doblach geht es rein Richtung Cortina. Dann gibt es das Xiesertal als Seitental. Da gibt es schon einige, ja.
Es gibt auch einige Bergseen. Einen auch, glaube ich, auf 1700 Meter, der sehr hoch liegt, aber ein wunderbares Panorama bietet.
Es gibt den Lago di Sorapis zum Beispiel. Der hat eine wunderschöne Färbung, also ganz ein schönes Blau. Dann gibt es noch den Schwarzsee, auch ein wirklich schöner See, wo man ab von Vilgratten hochkommt oder vom Xiesertal hochkommt. Es gibt kleine Seen auch oben bei den Dreizinnen. Das ist jetzt aber kein Bergsee im eigentlichen Sinn.
Der Mittelalpsee, ist das ein empfehlenswerter See zum Baden im Sommer?
Absolut, ja. Wir haben auch einen Wanderführer direkt hier im Haus und der macht immer eine Route zum Mittelalpsee auch. Ja. Landschaftlich wunderschön.
Der Toblacher See wird auch empfohlen?
Der Toblacher See ist jetzt also kein Bergsee in dem Sinn. Also da kann man eine gemütliche Umrundung machen, ideal eigentlich für Familien. Und Gäste, die jetzt nicht so gehfit sind, aber vom Panorama wirklich auch sehr schön, gibt Tretboote, also ist wirklich eine tolle Tour für Familien. Und der Praxa-Wilze ist eigentlich der bekannteste See bei uns.
Die Dolomiten, gerade auch Traizinn, waren ja im Ersten Weltkrieg ein Schauplatz von mächtigen Kämpfen. Also hier verlief die Front zwischen Österreich und Italien. Prägt die Menschen wahrscheinlich bis heute noch hier?
Ja, absolut. Man sieht auch noch einige Kriegsstädte. Also wenn man zum Beispiel Richtung Kreuzbergpass, Richtung Nemesalm, Klampachalm hochgeht, da kann man es noch besichtigen. Dann gibt es das Bunkermuseum zwischen Innichen und Doblach. Erzählen Sie wirklich die Geschichte von damals. Und ganz ein interessanter Platz ist der Monte Piana. Also da kann man hochwandern, oben kann man klettern und dort gibt es eben auch ein Kriegsmuseum.
Es wurden ja auch viele Bunker in die Felsen reingehauen, unterirdische Gänge. Sieht man da als Wanderer etwas, wenn man sich dafür interessiert und auf diesen Spuren auch wandern will des Ersten Weltkrieges?
Dafür wären eben der Monte Piano und Richtung Kreuzbergpass, Richtung Nemesalm, sind eigentlich die idealsten Plätze, wenn einen das interessiert.
Südtirol ist ja zweisprachig, in Bozen vor allem Italienisch, Meran wieder Deutsch. Wie ist es hier im Hochpfustertal?
Also Muttersprache ist Deutsch, also wir wachsen Deutsch auf, haben natürlich ab der ersten Grundstufe Italienisch als Zweitsprache, aber Muttersprache ist Deutsch hier im Gebiet. Der Gast ist eher der italienische Gast, also ja. Das Hochpfustertal arbeitet mehr mit einem italienischen Gast als mit einem deutschen Gast.
Ist es für die Italiener so wie in kleinen Österreich?
Nein, eigentlich nicht, es geht mehr um die Sommerfrische. Also im Winter sind wir da eigentlich schneesicherste Gebiet, im Sommer ist es bei uns am kühlsten und ganz viele haben hier bei uns Militärausbildung gemacht und haben eigentlich gute Erinnerungen daran.
Mein liebes Pustertal, der Dolomiten schönstes Tal, die kleine Welt, die mich so sehr gefangen hält.
Die kleine Welt, die mich so sehr gefangen hält. Das Hochpustertal, Berge, wohin das Auge reicht, die Natur als ständiger Begleiter. Wir sprechen weiter über Wanderrouten, Bike Trails, anspruchsvolle Klettertouren und sanfte Spazierwege. Ciao ragazzi, ein Gruß aus Bella Italia, allerdings verdammt nah an Austria. Aus Innichen im Hochpustertal, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die majestätischen Gipfel und die Täler in den Dreizinnen Dolomiten sind ideal zum Wandern. Urlauber können hier zwischen gemütlichen Talwanderungen oder auch Rundtouren um die Berge wählen. Darüber sprechen wir gleich mit Marion Burgmann und erinnern zugleich an die jüngere Geschichte dieser Berge, die Gänsehaut auslöst. Auf diesen Bergen standen sich italienische und österreichisch-ungarische Soldaten in grausamen Kämpfen gegenüber. Denn zu den blutigsten Schauplätzen des Ersten Weltkrieges zählen die Berge rund um den Valpallora-Pass zwischen Alto Badia und Cortina d'Ampezzo. Hier breitet sich ein Freilichtmuseum auf einem Radius von rund 5 Kilometern aus als größtes Mahnmal des Dolomitenkrieges. Auf alle Fälle wird das Wandern in den Dolomiten zum unvergesslichen Erlebnis, meinen auch die Geschwister Niederbacher, die diese Wanderetappe einleiten.
Pustertal, du Heimat, dich lieb ich ganz allein. Ein frischer Jodler soll stets ein Gruß an dich sein.
In Innichen ist eigentlich eine der bekanntesten Hütten sicher die Jora-Hütte. Also ist wirklich ein sehr guter Koch, hat eben mehr Gourmet-Küche. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele Hütten, wo man hinwandern kann. Gibt es gemütlichere Touren, anspruchsvollere Touren. Es gibt die Hütten am Skigebiet. Auch dort ist die Gastronomie eigentlich sehr groß geschrieben.
Das sind die beiden Feinschmeckerhütten, Jora-Hütte und Talschlusshütte.
Die Talschlusshütte ist eigentlich auch eine sehr angenehme Tour, also immer Richtung Dreizinnen hoch auch. Kann man gemütlich machen, man kann es ein bisschen anspruchsvoller machen, wenn man bei der Talschlusshütte noch weitergeht. Aber es ist ein landschaftlich wunderschönes Gebiet.
Zum Beispiel Wanderungen auf dem Dolomitenhöhenweg, das sind aber Wanderungen, die an mehrere Tage dauern.
Genau. Wir haben relativ viele Gäste, die das machen. Die machen dann eben den Dolomitenhöhenweg. Gibt es ganz verschiedene Einstiege. Die schlafen dann zum Beispiel eine Nacht bei uns, machen die Tour und kommen dann die letzte Nacht, sich nochmal zu erholen. Und generell ist Wandern bei uns ein Riesenthema. Also auch im Haus, wir haben einen Wanderführer, wir haben einen Bike Guide, wir haben einen Fitnesstrainer. Als aktiv ist ganz groß bei uns.
Also ihr bietet eigene Wanderungen. Diese Dolomitenwanderung auf dem Höhenweg ist dann mehrere Tage in Hütten übernachtet man dazwischen oder wie ist es?
Genau, da übernachtet man immer dann auf den Schutzhütten. Es gibt relativ viele Schutzhütten, auch gute Schutzhütten und dort wird übernachtet.
Das ist aber eine Tour für sehr ambitionierte Wanderer?
Eigentlich schon, also eine Grundkondition muss man schon haben.
Touren, die ihr anbietet, zum Beispiel die Tour zur Haunhäuthütte, vorbei an der Ruine des ehemaligen Grand Hotels.
Also wir versuchen eigentlich das Programm so aufzubauen, dass für jedermann was dabei ist. Also Anfang der Woche wird immer was Einfacheres gemacht und im Laufe der Woche dann was Schwierigeres. Wildbad gehen wir natürlich eigentlich oft hoch, ist wunderschön. Leider ist jetzt eine Ruine, zu Kaiserzeiten war es eigentlich das Kurhotel hier in der Gegend.
Hat sich da niemand als Pächter, als Eigentümer gefunden mehr?
Es ist schwierig, weil es einfach wirklich verfallen ist und dann ist es unter Denkmalschutz, also es ist wirklich schwierig, das noch aufzubauen. Es wird erhalten, aber der Aufbau ist schwierig.
Eine andere Tour von euch ist die Tour ins Silvestertal zur Silvesterhütte, aber eben nicht nur zum Jahreswechsel. Woher kommt der Name? Was ist das für ein Tal?
Also das ist eigentlich dem heiligen Silvester gewidmet. Dort ist auch die Silvesterkapelle oben und ist eigentlich ein sehr schönes Tal. Man geht entlang eines Flusses, ist als Einstiegstour sehr gut geeignet.
Die Biketouren, die ihr anbietet, sind es Mountainbikes als E-Bikes oder kann man auch mit einem normalen Bike hier in der Region fahren?
Man kann auch mit einem normalen Bike in der Region fahren, natürlich, wenn man ein Biker ist, sage ich jetzt mal. Wir für die Gäste machen meist E-Bike-Touren, was eigentlich für alle dann angenehmer ist, weil man natürlich in der Gruppe immer schwächere und bessere Biker hat und dann ist eine gute Mischung für alle. Das ist eigentlich eine der besten Gegenden, weil man bei uns wirklich alles machen kann. Man kann einfache Sachen machen, man kann schwierige Sachen machen, man kann klettern, also es ist eigentlich für jedermann was dabei.
Und der Ort Innichen selbst, lohnt sich?
Innichen lohnt sich, weil Innichen hat ein wahnsinnig schönes Zentrum, also so eine relativ große Fußgängerzone mit schönen Geschäften, mit Bars. Es ist historisch auch sehr interessant, weil wir ja die bekannte Stiftskirche haben und eigentlich ideal, weil man überall schnell ist. Es gibt eine gute Zuganbindung, man kann von hier ins nächste Städtchen fahren, man ist nicht weit weg von Österreich. Die bekannte Radtour Innichen-Lienz ist optimal, ist eigentlich direkt bei uns im Hotel, steigt man dazu ein. Also ist eigentlich optimal.
Und was würdest du dem Gast empfehlen, der vielleicht nur für 2 Tage herkommt, ein Wochenende verbringt, auch ausreichend Wellness erleben, genießen will und trotzdem ein klein wenig wandern will, zumindest spazieren will? Was sollte er machen an diesen 2 Tagen, vielleicht für 1-2 Stunden?
Also eine kurze Tour ist sicherlich entweder übers Wildbad zum Haunert hoch, ist man relativ schnell, sonst zu 3 Schusterhütte. Und ansonsten kann man immer mit der Seilbahn hochfahren und dann einfach in der Höhe eine kurze Tour machen und mit der Bahn wieder runter.
Südtirol!
Deswegen sind wir heute schon mal in diesem Teil von Südtirol im Hochpostertal in der Dreizinnenregion. Im Winter kann man Skifahren auf 5 verbundenen Bergen mit insgesamt 115 Pistenkilometern. Aus San Candido, aus dem Alta Posteria, der Dreizinnenregion der italienischen Dolomiten, die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs rund um Innichen. Über der Altstadt von Innichen thront sie, die romanische Stiftskirche. Sie gilt als der bedeutendste romanische Sakralbau in den Ostalpen. Die Dorfbewohner nennen dieses monumentale Gebäude einfach Dom. Und hoch über dem Ortskern von Innichen liegt der Leitelhof in günstiger Südlage. Strom und Wärme werden hier eigenständig und klimaneutral produziert. Dadurch ist eben der Leitelhof einer der ganz wenigen energieautarken Hotelbetriebe in Europa. Diese Idee wurde maßgeblich von Stefan Mühlmann vorangetrieben. Er leitet heute diesen 50-Mann-Betrieb. Er ist, wie wir gleich hören werden, ein Naturbursche geblieben. Ein, ja, Junge wie du. Un ragazzo come te.
Das war sicherlich von den Eltern hergegeben. Meine Mutter ist da immer schon sehr sensibilisiert gewesen. Und als Kind, glaube ich, habe ich das relativ früh aufgenommen und schon begonnen zu hinterfragen.
Aber damals war es eine spielerische Idee und dann hat es einige Zeit gedauert.
Als Kind begreift man natürlich nicht das große Ganze. Beginnt damit umzugehen, im Kleinen, wo man die Möglichkeit hat, was besser zu machen. So wie es auch vor allem von den Eltern vorgelebt wird.
Dann hast du studiert in Graz, aber ich glaube, das war BWL.
Eigentlich habe ich in Verona begonnen, Betriebswirtschaftslehre, BWL zu studieren. Habe dann aber nach Graz gewechselt und habe berufsbegleitend internationales Management studiert. Und da haben wir uns eben mit Biogasanlagen beschäftigt. Die Thematik hat mich gleich sehr interessiert, dass man eben aus Abfällen Strom produzieren kann. die Problematik bei diesem Thema war eigentlich meistens, dass der Anteil der anfallenden Wärme ist eigentlich größer als der Strom, der produziert wird. Und bei Biogasanlagen, bei den meisten Fällen wird diese thermische Energie, also die Wärme, vernichtet sozusagen in unsere Umwelt geblasen, um eben Strom produzieren zu können. Da war eigentlich die Idee relativ schnell geboren, also eine Biogasanlage bei uns am Hotel zu realisieren, weil der Wärmebedarf eines Hotels ist relativ groß. Das Problem ist aber bei den Biogasanlagen, dass die Geruchsbelästigung sehr intensiv ist und dass das eigentlich mit einem 4-Sterne-S-Hotel nicht besonders kompatibel ist.
Weil es ja kein Urlaub auf dem Bauernhof ist, ja.
Genau. Da habe ich mich 1-2 Jahre lang auf die Suche gemacht nach einer alternativen Technologie und da haben wir uns relativ schnell in die Technologie der Holzvergasung ins Auge gefasst.
Könnt ihr euren gesamten Strom- und Wärmebedarf decken und darüber hinaus vielleicht noch andere hier versorgen oder reicht es gerade so fürs Hotel?
Also wir produzieren etwas mehr Strom, als wir benötigen und die Wärme decken wir zu 100% ab und produzieren vielleicht 10% mehr, als wir benötigen. Also es ist schon sehr genau auf das Hotel zurechtgeschnitten.
Ihr könnt Reserve anlegen, habt ihr gewisse Speicher auch für Stoßzeiten, Hotels gibt es ja gerade auch sicher am Wochenende, nachmittags und wie auch immer besonders viel Energiebedarf.
Natürlich haben wir einiges an Pufferspeicher, die reichen aus, um die Tagesspitzen abzudecken, aber das große Thema sind die Jahresspitzen, natürlich Sommer und Winter. Es wäre ideal, wenn man im Sommer mehr Energie speichern könnte für den Winter. Das geht leider nicht eigentlich. Wir probieren das so, dass wir übers Jahr die feinen Pulverstäube aus den Holzhackschnitzeln aussieben. Damit steigen die Effizienz und der Wirkungsgrad der Holzvergasungsanlage.
Wie oft bist du selbst noch im Kraftwerk oder hast du dann deine Ingenieure und Fachkräfte da oder schaust du auch jeden Tag selbst vorbei?
Also ich schaue sehr gerne auch meistens jeden Tag selbst vorbei, weil mich das ist eine Leidenschaft geworden. Es ist einfach sehr schön, wenn alles so funktioniert, wie es soll. Es gibt eine gewisse Zufriedenheit. Wir betreuen die Anlage inzwischen zu dritt. Das ist ein großer Luxus inzwischen, weil die letzten Jahre haben wir das zu zweit gemacht. Ja, jedes Wochenende, jeden Feiertag habe ich eben selbst die Anlage geschaut. Und ich bin Vater von 3 kleinen Kindern und deshalb ist das eine sehr intensive Angelegenheit geworden. Dann rotieren wir jetzt jedes Wochenende durch. Also sozusagen, ich habe nur noch jedes dritte Wochenende Dienst oder auch an Feiertagen.
Seid ihr das erste Hotel in Österreich oder sogar in Europa, was ein eigenes Kraftwerk hat oder eines der ersten?
Es gibt einige Hotels, die Kraftwerke haben. Wir sind sicherlich das erste Hotel gewesen, das ein Kraftwerk hat, was Strom und Wärme selbst produziert aus Holzhackschnitzeln. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt auch Hotels, die zum Beispiel Wasserkraftwerk dabei haben. Die produzieren dann nur Strom und müssen mit Strom Wärme produzieren, um das Hotel zu versorgen. Kann man so schwierig vergleichen. Aber wir waren sicher die Ersten, die ein System dieser Art an einem Hotel probiert haben zu errichten und zu betreiben.
Und als dann die Gaspreise stiegen im Zuge des Ukraine-Krieges, konntet ihr ganz entspannt die Nachrichten schauen, wie geht es einem da in so einer Phase?
Ja, ganz so war es nicht, weil der italienische Staat, der bedient sich dann schon an eine Förderung. Also wir müssen einen Teil immer ins Netz abgeben und können einen Teil selbst beziehen. Von daher, ja, also wir haben sicherlich sparen können, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es technisch möglich gewesen wäre.
Und Holz ist ja nicht nur zum Energie, Holz spielt auch eine große Rolle in eurem Haus. Ihr habt sehr viel auch Holz aus der Region verwendet, Fichtenholz oder rötlicher Bachstein, also Rohstoffe aus der Region.
Ja, also wir sind ein Naturhotel. Und wir legen sehr viel Wert, auch wenn wir uns weiterentwickeln oder wenn wir bauliche Eingriffe bei uns im Haus machen, dass es wirklich nachhaltig ist und dass die Rohstoffe so lokal oder so regional wie möglich gewählt werden. Das Thema Holz ist bei uns ein Riesenthema, weil ich bin eigentlich leidenschaftlicher Land- und Forstwirt und die Holzschlägerungsarbeit ist meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Von daher auch ein großer Teil des Holzes, was hier im Haus verbaut wurde, wurde auch von mir selbst und von einigen Mitarbeitern geschlägert. Und von daher gibt es einen sehr besonderen Bezug dafür. Und da wird bei uns sehr viel Fichte vorkommt, ein bisschen auch Lärche und auch Zirbe, hauptsächlich Fichte, wurde viel Fichte verbaut.
Du bist sehr auf dem Wald.
Ja, also der Wald ist ein Kraftort, kann man sich entspannen und sich erholen vom Alltagsstress. Auch die körperliche Anstrengung tut sehr, sehr gut.
Das spart dir wahrscheinlich auch jedes Fitnessstudio, ja, wenn du immer bald zu viel aktiv unterwegs bist.
Ja, das Fitnessstudio sieht mich nicht so oft.
Ja, das Fitnessstudio braucht ihn nicht zu sehen. Stefan Mühlmann ist auch so durchtrainiert. Sein Credo, die Natur ist unser Luxus. Und diesen Luxus, den wollen wir erhalten und schützen. Italia Austria in der Radioreise. Eine Tour vom Hochpustertal nach Osttirol vor der Kulisse der Dolomiten. Alexander Tauscher hier, ich sage Servus und Ciao. Wenn Markus Auer nach einer anstrengenden Wanderung im ersten Schnee in eine Almhütte einkehrt, dann denkt er sofort an eine herzhafte Gerstensuppe. Für den Küchenchef des Naturhotels Leitelhof gehört dieses traditionelle Gericht deshalb unbedingt auch auf seine Speisekarte. Diese Suppe ist auch aus den Törgele-Weinstuben in Südtirol nicht wegzudenken. Hier im Pustertal wird sie mitunter auch mit einer Tirte serviert. Das sind Teigtaschen, die mit Spinat oder Sauerkraut gefüllt sind. Über die Küche dieser Region sprach ich mit Markus Auer, der seit 2019 Chefkoch im Leitelhof ist. Zu Zuvor war er, wie bei Köchen üblich, auf kulinarischer Weltreise und hatte dann 15 Jahre in einem historischen Hotel in Innichen gearbeitet. Und wir servieren dazu schon jetzt die süße italienische Nachspeise, Suppa Romana, und machen den Mund wässrig mit diesen Spezialitäten hier.
Fritti, Scampi, Ecchi, Anti, Calamari, eccola per me.
Suppa Romana.
Maccheroni, cannelloni, peperoni, eccola per me.
Suppa Romana.
Die Südtiroler Küche hat einen großen Einfluss vom mediterranen Raum, weil wir zu Italien gehören. Und deswegen haben wir ziemlich viel Nudelspezialitäten, sprich die Ravioli. Die werden dann halt mit Zutaten von unserer Gegend veredelt.
Was wäre zum Beispiel?
Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, die Zirbe ist ja bei uns, oder die Latsche, sehr verbreitet. Aus den Nadeln wird dann so ein Teig vorbereitet. Dann hat man praktisch die Teighülle aus diesen Zirben oder Latschen und macht man halt dementsprechend eine Fülle rein, was gut dazu passt. Hirsch bietet sich gut an, aber auch einen heimischen Süßwasserfisch, Saibling zum Beispiel oder Forelle, passt sehr gut dazu.
Dein Kollege auf der Jura-Hütte macht auch Tagliatelle mit Kastanienfüllung. Ist das eine Spezialität auch in der Region?
Also Region schon, ja. Die Kastanienbäume wachsen bei uns nicht im Bussertal, aber natürlich Bozen-Merana-Gegend, wo es ein bisschen wärmer ist. Und deswegen, glaube ich, werden auch diese Produkte viel verwendet. Wie der Apfel zum Beispiel auch, was wir in Südtirol haben.
Also eben vor allem Teigwaren. Ich nehme an, Fisch ist nicht ganz so, weil natürlich das Meer etwas weiter weg ist.
Meer schon, aber Süßwasserfisch natürlich, da können wir schon mithalten. Also im Passaiertal haben wir eine Fischzucht, der hat dann auch die Forelle, den Saibling, das Fehlchen, da kann man auch schöne Sachen machen.
In Deutschland wird die Forelle meist als Müllerin gebraten. Hier gehen wir mal auch ähnlich oder gibt es eine Abwandlung?
Also Müllerin ist sehr eine klassische Zubereitung oder Forelle blau, was man früher viel gemacht hat. Und heutzutage wird der Fisch halt vielleicht ein bisschen anders zubereitet mit anderen Zutaten, nicht so klassisch. Also ist viel kreativer geworden, die Küche.
Wie könnte man einen Fisch kreativer machen als eben bisher bekannt?
Also wenn man die Forelle, sagen wir mal, ganz leicht räuchert und auf Niedertemperatur und mit Heu zum Beispiel kann man eine Fond machen. Also vom Fond macht man dann so einen Schaum und eine Sellerieknolle, ein Selleriepüree drunter oder eine Petersilwurzel, passt hervorragend dazu.
Ihr legt ja im Haus sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Das eine ist das Holzkraftwerk etc. Wie ist es in der Küche? Ihr habt ja auch einen eigenen Garten, eine eigene Zucht. Was könnt ihr alles selbst als Nahrungsmittel beziehen und was musst du dann natürlich notgedrungen einkaufen, importieren?
Von unserer Anguszucht können wir ziemlich viel verwenden. Also das Tier wird ja verarbeitet, von Kopf bis zum Schwanz, kann man sagen. Wir haben also die Woche fast jeden Tag irgendwas auf dem Menü. Beim Gemüse oder Kräuter ist natürlich saisonsabhängig. Im Sommer beziehen wir das Gemüse fast ausschließlich aus unserem Acker und die Kräuter, den Salat. Und im Winter müssen wir halt dann auf andere Produzenten zurückgreifen.
Was du gerade sagtest, Markus, von Kopf bis zum Fuß, also from nose to tail, man sagt, man nimmt alles vom Tier ganzheitlich, wenn es schon geschlachtet ist. Setzt sich das immer mehr durch in der Gastronomie, dieses auch mal eine Brühe zu machen aus zum Beispiel den Knochen?
Ich glaube schon. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig und man setzt sich auch damit auseinander. Und es macht auch Spaß, sagen wir mal, vom Tier nicht nur das Filet oder die Edelteile zu verarbeiten, sondern auch die minderwertigen und die anderen Teile.
Die sind ja deswegen nicht per se schlechter, ja? Sie sind halt nur weniger vielleicht bekannt oder weniger genutzt?
Genau, es braucht auch das Fachwissen, das zu verarbeiten. Das eigentlich früher hatte das jeder Bauer, sagen wir mal, und das ist halt verloren gegangen. Und jetzt probiert man halt ein bisschen zu recherchieren, das eine als andere, was man daraus machen kann.
Was ist dein Gericht, wenn du zu Hause bist, bei der Familie und noch was für dich privat kochen willst? Hast Lieblingsgericht, wo du sagst, das kann ich jetzt hier im Hotel nicht jeden Tag machen, was Einfaches, was typisch Italienisches?
Tja, also zu Hause bestimmen die Kinder. Und wenn ich Pizza sage, selbstgemachte Pizza, dann gibt es keine Widerrede.
Und Pizza gehört zu Italien, aber hier auch sehr verbreitet oder ist es dann eher was nur für Touristen?
Na, Pizza ist auch hier sehr verbreitet. Also Südtirol gehört ja zu Italien und die italienischen Gerichte, vor allem Pizza, sind halt immer Nummer eins auf der Wunschliste.
Und wenn du die Pizza machst, dann wird sie wahrscheinlich auch schön, wie man sie in Italien kennt, breit und flauschig, nicht wie eine Tiefkühlpizza in Deutschland.
Ja, genau. Also das ist Voraussetzung. Wenn man Pizza macht, dann muss man das schon mit Liebe machen. Ich sage immer, die Liebe zur Küche und dann wird auch daraus was Leckeres.
Sole, Pizza, Amore, Duppe del Sole, Pizza, Amore, Duppe del Sole, Pizza, Amore, Duppe del Sa.
Ja, mit einem Stück Pizza zur Stärkung machen wir uns nun auf den Weg von Italien nach Österreich. Es sind von Innichen weniger als 10 Kilometer bis zur Grenze. Dann passieren wir den Urlauberort Silian und erreichen die Bezirkshauptstadt von Osttirol, Lienz. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Tour von Italien nach Österreich, vom Hochpustertal nach Osttirol. Die Kulisse ändert sich kaum, wenn wir die Grenze überqueren. Eine Grenze, die zum Glück nur noch symbolisch besteht. Mit insgesamt 265 Dreitausendern und dem Großglockner, höchster Gipfel Österreichs, nennt sich Osttirol auch das Bergtirol. Die Osttiroler Nationalparkregion Hohe Tauern bildet gemeinsam mit Kärnten und Salzburg das größte Schutzgebiet der Alpen. Bei uns bleiben die Berge die Kulisse, aber wir konzentrieren uns auf die Stadt am Fuße der Lienzer Dolomiten, nämlich auf Lienz. Hannes Rohrbacher ist unser Guide.
Lienz, du Dolomiten-Diamant, im wunderschönen Osttiroler Land. Die Berge hoch, der See so klar, der Winterwald so wunderbar.
Willkommen in der Sonnenstadt Lienz.
Sonnenstadt war südlich der Alpen. Ihr habt wahnsinnig viele Sonnenstunden hier, theoretisch.
Theoretisch ist Lienz die sonnenreichste Stadt weit und breit. Lienz wurde das erste Mal 1242 als Stadt, als Civitas bezeichnet. Eine Gründung der Grafen von Görz, die auf Schloss Bruck dann ihr Stammschloss hatten. Wir stehen hier jetzt am Hauptplatz vor der Liebburg, die 1608 fertiggestellt wurde und 1609 schon abgebrannt ist. Immer wieder hat es große, verheerende Stadtbrände in Lienz gegeben. Ein Reiseschriftsteller hat vor 200 Jahren behauptet, die Stadt Lienz beobachtet die Gewohnheit, von Zeit zu Zeit abzubrennen und immer wieder neu aufgebaut zu werden. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, während der Adventzeit im Dezember auch Nachtwächter des Lienzer Adventmarktes sein zu dürfen. Und es hat in Lienz mehrere, nämlich 4 Nachtwächter gegeben.
Lienz, Bezirkshauptstadt von Osttirol, ihr gehört zu Tirol, seid aber getrennt geografisch von Tirol durch eben Salzburger Land, historisch bedingt.
Es ist der Bezirk Lienz-Osttirol, ist geografisch getrennt von Nordtirol. Unsere Landeshauptstadt ist Innsbruck. Wir sind relativ unabhängig und selbstständig.
Hannes, die Radioreise hat begonnen in Innichen, auf der italienischen Seite, deswegen auch die Sendung Italia-Austria im Hochpustertal. Wir sind dann über die Grenze gefahren nach Lienz. Die Kulisse ist die gleiche, aber geografisch schon eine andere Einordnung.
Ja, ich habe da einen Brief vom Wilhelm Freiherr von Eichendorff, den älteren Bruder des später bedeutenden deutschen Romantikers Josef von Eichendorff. Er wurde Kreisamt in Trient hierher nach Lienz versetzt und er schreibt an seinen Bruder nach wenigen Tagen seines Einsatzes in Lienz. Lienz, den 8. Juli 1814. Hier sitze ich nun, 34 Meilen von Trient entfernt, in einem kleinen, größtenteils nur von Bauern bewohnten Ort am Ausgang von 3 dunklen, wilden Tälern. Das eine führt nach Kärnten, in ein armes, von missgestalteten Menschen bewohntes Land. Das andere Tal, das Pustertal, die höchste und kälteste Gegend Tirols. An der Mündung des Tals steht der Rauchkofel, ein böses Gebirg, auf dem sich die geübtesten Gamsjäger totfallen. Das dritte Tal führt nach Windisch-Matrei. In der Tiefe desselben liegt der wilde Tauern. Er ist ewig mit Schnee bedeckt. Oftmals stürmt ein tückischer Wind aus ihm hervor, der den Wanderer ohne Rettung in die Klüfte hinunterstürzt. Also er war nicht so ganz begeistert von seinem neuen Einsatzort. Und ich hoffe aber, dass es den heutigen Besuchern besser gefällt.
Genau, es ist nicht kalt, wir sind in einem schönen, gemütlichen Tal und Lienz ist das mediterrane Tirol. Man kann es nicht mit Südtirol vergleichen, aber es ist eine andere Atmosphäre als sich der Nordseite.
Wir haben schon ein mediterranes Flair hier auch und sind durch diese südliche Lage schon auch wettermäßig begünstigt. Es kommen sehr viele italienische Touristen, auch sehr viele Gäste, die mit dem Rad kommen über die Trautal-Radstrecke.
Wir werden heute einige Originale treffen in Lienz, einen Schmied, den alten Schmied, aber eben auch andere Typen.
Wir werden uns heute noch mit Hans Salcher treffen, Maler, Poet, ehemaliger Mautner, der jetzt auch den Titel Professor erhalten hat. Und wir werden uns Bernus Tauernwelt zu Gemüte führen, sehr gutes und Wildes.
Ein Jodler auf die alpine Leichtigkeit. Ja, wir saßen mit Hannes auf dem palmengesäumten Hauptplatz von Lienz. Schon den alten Römern hatte es im Lienzer Talboden wegen des mediterranen Klimas sehr gefallen. Sie ließen sich im Jahr 50 nach Christus in Aguntum nieder, der einzigen Römerstadt auf Tiroler Boden. Hier ist Rias, ringsum Italia Austria sehen oder auch Reise in Alpensüdseite. Aus den Dolomiten, Alexander Tauscher hier für die Radioreise. Dort, wo Drautal, Pustertal und Iseltal aufeinandertreffen, liegt die Perle der Dolomiten, die Sonnenstadt Lienz. In einem kleinen Hinterhof der Altstadt besuchen wir Hans Seicher in seinem Atelier, ein heiterer Zeitgenosse, der uns mit einem Gedicht begrüßt.
Geliebtes Land, blaue Berge spazieren mit heiligen Kühen von der Alm auf den Asphalt blühende Blumen.
Hast du?
Ja, schon fertig. So kurz, gell?
Aber kurz, aber schön.
Ja. Schön, ja.
Hannes, du bist
ja
Dichter,
ja,
Maler, Grafiker.
Ja, ja. Ich habe einige Bücher geschrieben, gell? Zum Beispiel das Himmelschauen. Vom Berg habe ich die geschrieben. Ich war am Berg oben zuerst, ja. Oben war es mir zu kalt, dann bin ich ins Tal gekommen. Habe gelebt, ja, und gearbeitet auch.
Als was?
Als Mautner. Ich habe eine Bergstraße bemautet. Geld abgenommen, deutschen Urlaubsgästen.
Am Felbertauern?
Nein, nein, das ist eine Bergstraße in Pustertal.
Ist ein guter Job, weil die Preise steigen?
Ja, der beste Job überhaupt, ja, ja, der beste Job. Gefährlich.
Viele Unzufriedene sicher, Autofahrer.
Ja, 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 ja. Sehr unzufriedene Leute, ja.
Raunzen?
Ja, Raunzen, wollen oft nicht zahlen, gell. Habe ich so einen oft einmal geschenkt, da habe ich gesagt, fahr weiter.
Wirklich, ja?
Ja, und einer hat aber gesagt, das nächste Mal kommt der, der zahlt dann mit Steinen. Ich habe gesagt, kannst du ruhig kommen, also weggekommen. Da habe ich ein bisschen fahren lassen. Hat er mir Steine bezahlt. 80 Schilling gekostet damals, hat er bis 80 Steine sammeln. Nicht?
Geht heute sicher nicht mehr so einfach.
Ja, ja, heute wahrscheinlich nicht mehr. Nicht.
Wird die Asphinag nicht zufrieden sein.
Ja, und heute schmeißen sie die Steine gegenseitig zu. Das ist nicht gut. Ja. Der Mensch kann warten, bis Berge Blumen umarmen und stille Felswände Herzen küssen.
Magst du uns noch was zitieren aus deinem Schöpfer?
Achso, Dorftrommler, ist auch ein Werk von mir, gell? Da sind viele drin. Fremde, hier steht ein Koffer, so groß wie ein Mann. Ich habe es geschafft, mit blutenden Füßen die Brücke der Liebe zu finden. Ich sah das neue Land, leg in den Füßen. Mein ganzes Geschöpf gibt mir jemand in die Hand in diesem Land.
Sehr schön. Hannes, ein Kreativer,
ja,
mit Mund und Pinsel.
Ja, 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 ich arbeite mit Pinsel, bin ein fröhlicher Mensch.
Du hast so was Äußeres wie Toni Marshall.
Ja, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe nicht gekonnt, gell. Wo lebt er? In Afrika? Nein?
Nein, ist schon gestorben.
Aber ach, schon gestorben, schade, ja. Meistens unterhalte ich mich nur mit Lebenden. Aber es sind alles nette Menschen, was bei uns da leben. Die kommen von Hall in Tirol. Und das ist die Tochter von unserem Hausarzt. Der hat uns angeschaut, die Lunge, das Herz. Und deswegen leben wir eben auch.
Das solche Ärzte, ja, braucht man.
Ja, ja, das, die, Gott sei Dank gibt es sie noch nicht. Die werden uralt, die dürfen nicht sterben. Die dürfen nicht sterben.
Niemals.
Niemals. Niemals,
ja. Kraft der vier Herzen.
Richtig, ja. Er lebt in Ewigkeit.
Erzähl uns, Hannes, wir sind ja hier in deiner Werkstatt, Maler, Grafiker. Du hast lauter Fässer mit Pinseln, die drin sind.
Ja, 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 ja.
Was malst du hier?
Ich male so verschiedene Sachen, gell? Sport hauptsächlich oder Bäuerinnen.
Und du porträtierst die Bäuerinnen?
Das sind die modernere Menschen, die sind ziemlich abgemagert, ne?
Fünf Striche pro Person?
Fünf Striche, ja. Meistens essen sie wenig.
Malst du nur Personen oder auch Landschaften?
Nein, auch Landschaften. Jetzt weniger, weil die Landschaften ja nicht mehr so gefragt sind. Ich male immer, was gefragt ist, gell? Heute lieben die mehr die Menschen Sport. Motive haben sie gern.
Ja. Und deswegen sehen wir auch einen Tennisspieler hier.
Ja, Tennisspieler, ja.
Sehr dynamisch, die beiden Beine weit auseinander, der Tennisschläger weit nach vorne gebeugt.
Das war der Boris Becker. Boris Becker, der hat einmal Bergtennis gespielt. Ja, in der Fantasie. Aber wo ist er denn eigentlich, der Ding? Der
Boris Becker, ja. Ich hoffe schon aus dem Gefängnis heraus.
Ah, haben sie ihn eingesperrt. Warum denn?
Gewesen.
Hat er nicht mal gespielt,
Irgendwelche krummen Geschäfte, aber ich...
Ach, Gottes Willen. So ist halt die Welt, gell? Cool, rund und bunt, gell?
Grund und wie ein Bund, gell? Aber hier ist in Ordnung bei dir.
Ja, ja.
Du malst weiterhin für Hobbygebrauch oder verkaufst du
das auch? Nein, verkauf sie auch, ja. Leute, die Geld haben, kaufen mir die Bilder ab. Die, die kein Geld haben, schenke sie.
Ein edler Mensch, ja.
Ja, ja, man muss edel bleiben. Das ist ein guter, sagen sie später, wenn er gestorben ist, sagen sie, er war ein guter Mensch.
Das ist wichtig.
Das ist ganz wichtig. Und dann kann er sich verabschieden.
Das heißt, du lebst von Dichtkunst und von Malerei.
Genau. Von dem lebe ich, ganz richtig, ja. Und ich hoffe, dass ich noch länger lebe. Weißt?
Gibt es ein Bild, was dir am liebsten?
Ja, das ist der Campus. Campus, der macht er, der Herr Baumgartner. Das ist ein wunderbarer Campus-Schnitzer, ein Künstler ersten Ranges.
Balthasar Baumgartner. Maskenschnitzer aus Lienz.
Diese Masken für den Campuslauf im Dezember.
Die werden zum Campuslauf aufgesetzt, ja.
Das sind historische Masken, die schon seit Jahrhunderten getragen werden.
Im 18. Jahrhundert wird schon Campus laufen bei uns.
Und du machst das hobbymäßig. Du hast aber ein ganz besonderes Motiv schon mal. Du hast die Rolling Stones abgebildet. Ja. Was war das?
Weil ich ein Fan bin von den Rolling Stones. Und zum 60-jährigen Bühnenjubiläum habe ich dann gemacht.
Du hast die Mick Jagger und Co. als Campus geschnitzt.
Ja.
Mit entsprechender Haarpracht.
Ja, alles ziemlich original.
Hast du es denen mal gezeigt, geschickt? Wissen die davon?
Nein, ich weiß nichts davon, aber ich bin in Arbeit dafür.
Stone-Fan schon seit Jugendzeiten?
Ja, seit 70er Jahren.
Was ist dein Lieblingssong? Out of Time?
Satisfaction. Start Me Up.
Angie?
Eigentlich alles, was Rolling Stones klingt.
Ja. Hast du noch etwas vor dir, wo du sagst, das würde ich gerne noch malen, das habe ich noch nicht
gemacht? Ah, ja, ich denke so, was ich noch gerne malen würde, in Zukunftsmensch, der, was jetzt geboren wird, in den nächsten 100 Jahren, wie der ausschaut, den möchte ich gerne malen.
Der das Handy vielleicht im Ohr hat.
Ja, also ungefähr, das eingebaut schon das Handy im Ohr. Vielleicht gelingt es mir nochmal, dass ich 120 Jahre alt wäre, dass ich den noch drauf bekomme.
Ich wünsche dir das.
Ja, also. Danke. Ich freue mich und wünsche dir viel Glück.
Eine kleine Zeichnung gab er mir noch mit auf den Weg. Hans Seicher ist einer jener besonderen Typen, die mir nach so einer Radioreise noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Für alle Ohren, auch für Langohren und sogar für Schlitzohren, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute Italia, Austria. Er ist vom Stadtmarkt in Lienz nicht wegzudenken, weil er auch den Förderverein des Marktes leitet, Berno Mühlburger. Er bietet den wilden und gesunden Geschmack dieser Region an.
Jäger ist mein Hobby oder Berufung und der Beruf ist wild verarbeiten.
Wir sitzen auf einem kleinen Bunker vor deiner kleinen Bude hier am Stadtmarkt, die da tituliert ist für die Jause daheim, Wild im Glas. Du verarbeitest was für Fleisch alles?
Ich verarbeite das Wild, was bei uns in der freien Wildbahn vorkommt, hier schräg ams, zu Halbfertiggerichten oder so Fertiggerichten im Glas.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel Hirschgulasch, Rehragout, Gamseintopf, Wildzucker oder Wildgulasuppe.
Bist du Metzger vom Beruf?
Nein, ich habe Koch gelernt. Und Metzger habe ich mir angelernt, deswegen ist das auch eingekocht.
Das heißt, es ist tafelfertig bereits?
Es ist tafelfertig.
Was für Wild gibt es hier vor allem?
Hirschrieh und Gams.
Die Gams wird auch geschossen?
Ja, ja. Die Gams kommt bei uns noch relativ häufig vor, weil wir sind da im Alpengebiet, ein Nationalparkgebiet, ist es eine Nationalparkregion. Also ja. Im Kerngebiet wird es ja nicht bejagt, aber sonst kommt bei uns die Gams noch relativ häufig vor. Ja.
Vom Geschmack, wie unterscheidet sich Gamsfleisch vom Hirschfleisch?
Ist Gams ist intensivste vom Wild, aber ist jetzt auch nicht mit Ziege oder Schaf zu vergleichen, weil die Leute fragen immer, schmeckt es noch Ziege oder noch Schaf? Nein, das ist ein eigener, aber ist intensivste vom Wild.
Auch sehr dunkel vom Fleisch?
Das ist generell, ist Wildfleisch. Pro Kopfverbrauch vom Wildfleisch ist sehr gering, ist jetzt auch nicht das billigste Fleisch, aber eines der gesündesten Fleisch. Ist sehr fettarm, ist kurz gebraten, tut man eigentlich rosa braten.
Das heißt, wir haben vielleicht auch oft ein falsches Bild vom Wildfleisch. Wir denken, es ist schwer verdaulich,
genau.
Weil es dunkel ist, aber es ist eigentlich sogar leichter, weil weniger Fett.
So ist es. Einen hohen Mineralstoffgehalt. Ja, Wildfleisch, das muss man besonders kochen. Nein, stimmt nicht. Das Grillen kommt jetzt immer mehr in Mode, dass man Wild super grillen kann. Und das andere tut man auch dünsten und braten, als wie zum Beispiel Rindfleisch oder Schweinefleisch. Ja. Das ist da durchaus kein Unterschied.
Bei dir ist es ja im Glas. Was würde man daraus machen? Auch Krapfen? Gibt es Wildkrapfen hier?
Wildfleischkrapfen, den mache ich selber auch.
Was wäre noch typisch hier in Osttirol für Wild?
Natürlich die Wildwürste. Und dann mache ich noch selber luftgetrocknetes Wildfleisch.
Und wir haben auch was Wildes zu trinken. Berno, wir haben ein Oxymel, Wald und Wiese. Was ist das?
In Honig haben wir von mir einen Freund, der hat seine Bienen drin im Diffrickental bei den Almrosen. Und dann ist noch Apfelessig, das wird 1:1 gemischt, mit Kräutern versetzt. Das ist ein Urrezept von der Hildegard von Bingen. Das haben wir halt abgeleitet. Soll sehr gesund sein für Magen, Darm, Flora.
Ja, gesund sollen auch die Dinge sein, die Romana und Rudolf Schwarzer in ihrer Brennerei veredeln.
Ich bin Steuerberater und meine Familie hat schon seit 1879 eine Brennerei. Und es war so, dass meine drei Brüder gesagt haben, nein, sie wollen das nicht. Und dann haben wir beschlossen, meine Frau und ich, wir machen es weiter. Und so ist halt neben dem Steuerbau passiert, dass wir halt weiterbrennen noch.
Und du weißt immer, wie man richtig alles versteuert, das ist der Vorteil.
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
Du machst auch nebenbei?
Naja, also ich habe nebenbei die 5 Kinder und meinen Mann unterstützt. Alles nebenbei. Das ist eigentlich gewachsen. So wie die Kinder gekommen sind, so sind wir auch mit dem Arbeiten immer größer geworden, bis wir dann diesen Keller dazu bekommen haben und hoffen, dass die Kinder das jetzt dann auf uns unterstützen und weitermachen.
Ja, auch zumindest hobbymäßig. Wir treffen uns hier im Keller vor großen, man kann schon fast sagen, Glasfässern. Sie sehen aus, als würde überall Wasser sein, aber es ist wahrscheinlich vergorenes Wasser. Ja.
Ist alles Schnaps. Ja. Wir sind so klassisch, also wir haben das beschlossen, irgendwann mal so vorzuführen wie unsere Vorfahren. Und wir lagern alles in alte Glasballons, also 25 Liter Glasballons oder in Steingutgefäßen. und wir haben über 1000 Stück davon.
Wir sehen ja hier Vogelbeere. Ich nehme an, auch den von mir geliebten Zirbenschnaps.
Zirbenschnaps haben wir auch viel. Und meine Freunde und die Bauern ernten uns die Zirbenzapfen als Gegenleistung für meine Steuererklärung.
Gut. Sehr schön. Ihr habt also feste Bauern, die euch beliefern?
Ja.
Wir arbeiten regional mit Bauern zusammen. Weil Osttirol, Apfel, Birne, Zwetschge, Mirabelle kriegt man hier noch. Aber ja, Vogelbeere natürlich haben wir auch. Nette Leute, die uns vorbeibringen. Teilweise wird dann schon auch zubestellt Obst. Ja.
Eine Spezialität von euch ist der Bitter?
Ja, die erste Generation, also die 1879 begonnen hat, die waren K&K, kaiserlich-königlicher Hoflieferant. Die haben bei Prämierungen in London, in Leipzig, Goldmedaillen gekriegt und sie war ein Kräuterhexe, sage ich mal, ein Kräuterspezialist. Und ich habe Bücher von meinem Vater gekriegt mit über 1000 Rezepten. Das erste Rezept, was wir gemacht haben, war der Bitter. Seit der Monarchie produzieren wir den, dieser Kräuterbitter ohne Zucker. Und dann, wo Corona gekommen ist, haben wir so viel Zeit gehabt, mit zwischen 15 verschiedene Kräuterbitterrezepte, ganz bekannte rötliche Aperitif, uralte Rezepte. Wir haben einen Wiener Touristenbitter, das geht Richtung Campari. Also man hat wirklich vor 100 Jahren schon solche Sachen produziert, aber rein natürlich, das Schöne. Wir liefern nach Mallorca Wermut, wir liefern ins Ado nach Berlin, haben wir unsere Schnäpse.
Hier im Keller könnte man ja Verkostungen machen, bietet ihr das auch an?
Wir bieten auch den Einheimischen und den Urlaubern Verkostungen an.
Was ist euer Liebling, wenn ihr sagt, ihr gönnt euch abends mal ein kleines Glas zum Sundowner, was würdest du dann nehmen?
Bei mir ist es eigentlich die Birnenquitte.
Also ich liebe den Wermut. Ich weiß, was drin ist und deswegen liebe ich ihn. Das ist ein Gesundheitsfaktor auch und das Bittere, die ganzen Kräuter, bitter natürlich, das ist eine sehr wichtige Sache, was man viel zu wenig schätzt. Wenn man denkt, bei den ganzen Gemüse sind die Bitterstoffe rausgekreuzt worden. Chicorée aus Italien war früher bitter, jetzt schmeckt er süß. Also deswegen sage ich, die Kräuterbitter ist ein sehr Gesundheits...
Schon mein Vater, Gott hat ihn selig, sagte immer, ich trinke keinen Schnaps, ich trinke Medizin.
Das ist so. Mein Vater auch. Und der ist immer noch mit über 90 in die Brennerei geschlichen am Abend, und bevor er in die Wohnung gegangen ist, ein Kräuterbitter und hat einen Kräuterbitter getrunken. Jeden Tag. 93 ist er geworden. Ja.
Schnaps, das war sein letztes Wort. Da trugen ihn die Englein fort.
Was für ein schönes Wort am Lebensende. Wir treffen gleich ein Urgestein von Lienz, der schnapst fast jeden Tag, aber ohne Alkohol. Das Glück besteht darin, seine Ziele zu erreichen, nicht darin, sie zu besitzen. Unser Ziel sind die schönen Dolomiten, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, heißt es ja. Wir treffen nun einen Mann, den man in Lienz auch den Glücksschmied nennt, Rudel Durecker. Er ist bereits jenseits der 80, aber mopsfidel. In seiner alten Schmiede in der Lessinggasse entstehen zum Beispiel die Krampusglocken für die traditionellen Umzüge in Osttirol.
Die meisten Leute sagen zu mir, der alte Schmied von Lienz. Und das ist auch die Werkstatt, die älteste in Lienz, was noch in Betrieb ist.
Die ist schon aus dem 19. Jahrhundert?
Die ist von 1880. Ich habe das 1970 übernommen und tue immer nur arbeiten.
Immer nur arbeiten?
Ich bin eigentlich gelernter Kunstschlosser. Das war ja früher, Schmied war für die Schlosser ja fast schon eine Beleidigung, aber heute sagt man natürlich Schmied nicht.
Also 69 die Meisterprüfung abgeschlossen und dann übernommen, ja. Voraussetzung ist ja die Meisterprüfung.
Ja, das war damals wichtig.
Hast du auch ausgebildet hier in deinem Betrieb?
Ja, ich habe vielleicht 30 Lehrlinge ausgebildet. Bei mir sind ungefähr 3 bis 4 Meister ausgegangen auch und habe sogar Landessieger gehabt beim Lehrlingswettbewerb.
Du bestellst sehr viele Sachen her, die auch hier in der Region von Bedeutung sind, zum Beispiel Luster, Treppengeländer, Fenstergitter, also auch wirklich ein Kunstschmied, der verwurzelt ist mit dem Handwerk hier in der Region?
Ja, bin in Lienz fast der einzige Kunstschmied mehr.
Du bist ja nicht wegzudenken. Wo überall hier in Lienz in Osttirol sieht man deine Schmiedewerke?
Geländer, Grabkreuze habe ich sehr viel gemacht. Ich habe auch zuerst angefangen mit Bronzekreuze zu schmieden. Die Kupferkreuze waren auch sehr begehrt von mir. Ich bin mir ganz sicher, dass in ganz Osttirol Grabkreuze von mir sein.
Auch Luster, also Beleuchtung?
Beleuchtung habe ich früher viel gemacht mit echtem Pergament und mit Leder bespannt. Gell? Sehr gut gegangen. Das ist momentan einmal nicht der Trend.
Der Trend ist es eben auch, viel industrielle Ware zu kaufen. Kannst du und konntest du gut davon leben oder war das immer ein harter Kampf?
Ja, gut. Recht und schlecht hat man wohl gelebt. Ja. Ja. Ich bin zufrieden.
Du schaust ja auch sehr drahtig aus, wobei es ein körperlich anstrengender Job ist. Du schmiedest, bist nah am Feuer den ganzen Tag.
Ja, ich bin 280 und das macht mir Freude, nur zum Schmieden. Ich bin fast täglich beim Feuer.
Wenn wir hier durch deine Werkstatt laufen, eine richtige alte Schmiedewerkstatt, überall ja, Werkzeuge.
Natürlich hat man ein bisschen die alten Schmiedearbeit aufgehängt. Das ist ein Gitter von meinem Vorgänger.
Du hast ein paar neuere Werkzeuge, aber in der Regel arbeitest du noch nach alten Methoden?
Ja, hauptsächlich alte Geräte.
Die Esse ist noch original?
Original, ja.
mit zwei Feuer, hab dann links und rechts zu zweit geschmiedet.
Wie ist es im Sommer, wenn es ohnehin schon draußen sehr heiß ist?
Ja, das wird man alles gewohnt. Und durch das, dass so dicke Mauer sein, ist die Hitze erst später einerkennen. Ja. Kann ich mal kurz unterschmieden.
Das ist jetzt die typische Handbewegung. Wie viele Stunden am Tag verbringst du hier?
Ja, ich bin um 7 Uhr da bis zum Mittag, aber in der Zwischenzeit geht man natürlich einmal einen Kaffee trinken und einen Schnapser machen.
Und der Schnapser muss auch sein,
ne? Nicht Schnaps, das ist ein Kartenspiel.
Ich dachte, du trinkst einen Schnapser. Nein.
Nein. Ja, also das ist ein Kartenspiel, Schnapser. Warten und Schnapsen ist in Tirol das Übliche.
Okay, das ist ein Kaffee- und Kartenspiel. Ja.
Schnaps darf man nicht so viel trinken, weil dann schlagen wir auf die Hände, aber ich habe nur alle Finger.
Ja, genau, alle 10 sind noch dabei. Ja. Du hast jetzt hier ein uraltes Schmiedlied auf einer Spieluhr, Rudi.
Eigentlich ist es von einem Museum ein Stück, wo das Wasser getrieben worden ist und das hat man umgebaut auf unser Lied und ich bin ja ein Sänger auch und durch das haben sie mir das Lied gemacht.
Dann hören wir dich jetzt mal a cappella mit Unterstützung der alten Schmiedeuhr.
Ja, so, dann fangen wir auch mal an. Soll ich mitsingen? Ja, ja. Dingle-dongle, 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 Wassermühle, es wackelt schon, da haben wir still, weil wir grad beim Dongle sein, Dongle, was heut da? Das sing ich. So heut muss früh aufstehen, du musst die Sätzen Dongle gehen. Bei der Mut und bei der Leid brauchst du gute Schneid.
Dein Sohn macht mit?
Nicht mehr, ne? Es hat ein anderes Geschäft. Und noch mehr ist es leider Schluss. Aber es wird so erhalten.
Wird es einmal ein Museum werden, glaubst
du? So ein Privatmuseum, ja.
Mit Originalwerkzeugen, dass man sieht, wie
Handwerkskunst war? Ja, die ganzen alten Werkzeuge lasse ich erinnern, natürlich. Ja. Das Handwerk ist schade, weil heutzutage die ganze Arbeit, und du hast allein mal Fertigteile zusammenschweißen. Ja. Du, so einer hat da gelocht und gespalten und das waren halt nur Zeiten. Ja.
Wenn du zurückblickst auf dein Leben, was war dein schönstes Kunstwerk, was du geschaffen hast?
Die haben eigentlich fast in alle Kontinente Zeit hingeführt. Von Schweden bis Kanada und sogar nach Australien.
Wird die Welt ja traurig sein, wenn du eines Tages mal aufhörst.
Ja, die Leute sagen, wo gehen wir denn hin, wenn du einmal stirbst? Da sage ich, wenn der Besner stirbt, wird mal anderer die Glocken leiten.
Aber das ist noch ganz, ganz viele Jahre voraus. Ja. Du hast die Kraft der drei Herzen, du wirst sicher 100 mindestens.
Ja, ja, 99-Schüler werden.
Hier und dann nochmal 10 Jahre im Ruhestand genießen.
Na, solange es mir Freude macht, du es. Nicht?
Solange es ihm Freude macht und er anderen eine Freude machen kann als Glücksschmied und auch als Sänger. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Italia, Austria vor der Kulisse der Dolomiten. Hannes Rohracher hat den Schlüssel für eine besondere Kapelle mit dem Abbild eines ziemlich ungewöhnlichen Jesus. Und zwischendurch sorgen gleich die Patriarsdorfer Ratscher für ungewöhnlichen Lärm. Also öffnen wir das Schloss.
Jetzt hermetisch abgeschlossen, wie immer die Kriegergedächtniskapelle. Ich habe gerade beim Kirchenwirt die Schlüssel geholt, um in dieses Kulturdenkmal zu gelangen. Die Kriegergedächtniskapelle wurde 1926 eröffnet. Ist die Begräbnisstätte unseres Heimatmalers Alwin Eckerliens. Und da hat es in der Zwischenkriegszeit einen Mordskunstskandal gegeben, wegen der als gotteslästerlich, als blasphemisch empfundenen Darstellung eines Auferstandenen. Der auferstandene Christus ist eben nicht wie in der Renaissance, im Barock, als glorreicher, siegreicher Herr über den Tod dargestellt, sondern sehr menschlich, ein vom Krieg und vom Kampf mit dem Tod gezeichneter Mensch. Und das haben anscheinend damals viele Menschen hier aus der Gegend, vor allem aber auch Geistliche, die Kleriker, nicht sehr gut vertragen. Die Kriegergedächtniskapelle wurde dann entweiht hat. Es hat ein Gottesdienstverbot gegeben und erst in den 80er Jahren ist sie jetzt wieder zugänglich geworden.
Jesus ist sehr dürr abgebildet, abgemagert, auf manchen Abbildungen auch mit einer Erektion.
Das wurde damals gesagt, das Lendentuch, da braucht man schon sehr viel Fantasie, vielleicht schmutzige Fantasie, ich weiß nicht, um da jetzt eine Erektion zu sehen, aber das wurde damals auch gesagt. Andere sagen, er schaut aus wie ein Indianerhäuptling, es fehlt ihm nur noch der Nasenring. Andere sagen, wenn das der Auferstandene ist, wenn das das Paradies ist, dann verzichte ich doch auf dieses Paradies.
Wir werden jetzt, Hannes, einen besonderen Brauch erleben, Teil des Brauchtums hier in Osttirol, Ratscha.
Die Glocken in der Zeit nach der Kreuzigung von Jesus nach Rom geflogen sind. Es werden vor allem auch keine Glocken geläutet. Und diese Lärminstrumente, die von Jugendlichen, das waren früher Knaben und jetzt sind auch Mädchen dabei, die sollen praktisch das Glockengeläut ersetzen, wie viele Lärminstrumente sich auch das Übel abhalten. Und die Leute vor allem auch zum Beten und zur Andacht ermahnen. Die gehen dann auch von Haus zu Haus.
Kann man es vergleichen von der Tradition her wie die heilige Dreikönigsnacht in Nordkärnten, also in Heiligenblut, wo man auch von Haus zu Haus geht?
So ähnlich. Geht natürlich auch immer darum, um dörfliche Traditionen zu pflegen.
Du bist der?
Tobias.
Wie alt bist du, Tobias?
12.
Was hast du hier für Gerät in der Hand?
Ich habe da eine Ratsche. Da ist also eine Kurbel. Und so eine Spirale und da dreht man dann und dann schlagen da die einzelnen Platteln auf die Spirale und das macht dann Geräusche.
Emma. Ja, da die Glocken wegfliegen, also die fliegen ja nach Rom und da die Glocken nicht läuten dürfen, machen wir das mit den Ratschen, damit wir an die Sterbestunde Jesu und an Jesus Tod erinnern.
Jetzt also Hannes vor der Stadtpfarrkirche St. André, gerade ein Gesangsgottesdienst. Sie ist gleich neben der Albin-Egger-Allianz-Krieger-Gedächtniskapelle.
Das ist eine große mehrschiffige Kirche, die aus einer Krypta und dem Hauptgebäude besteht. Kunstgeschichtlich finden sich hier so ziemlich alle Stilrichtungen, die wir kennen, vereint. Wichtig ist vor allem, dass in St. André das Grabdenkmal des letzten Görzer Grafen zu sehen ist. Ein monumentales Marmorgrab. Der letzte Görzer Graf ist am Palmsonntag des Jahres 1500 auf Schlossbruck verstorben und sein Erbe Maximilian hat ihm dieses Grabdenkmal hier gesetzt.
Diese ruhige Atmosphäre wurde nur ganz kurz unterbrochen durch eben die Ratscher, die kleinen Wurm und Mädern.
Das waren die Patriarchsdorfer Ratscher.
Hannes, ich danke dir für diesen Rundgang durch Lienz. Besondere Typen haben wir getroffen,
ja,
besondere Momente, Musik, Ratscherei, wir hatten den Schmied. Also dieses kleine Lienz am Südrand der Alpen hat doch einiges zu bieten.
Ja doch, es ist klein, aber fein.
Klein, aber fein. Und hier in Lienz verlängern wir gern den Urlaub in Osttirol. In der Radioreise Landurlaub besuchen wir Gastgeber auf Bauernhöfen, auch in Osttirol. Und für Innichen haben wir als Urlaubsverlängerung unsere Sendung aus Bad Moos im Pustertal. www.radioreise.de mit den Bildern und Podcasts in unseren Blogs. www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Italien und Österreich gute Podcasts finden kann. Und damit grüße ich unsere Freunde in den Alpen und dem großen Radioreise-Kosmos, sage ich zum Abschied. Goodbye, au revoir, adios, das vidania, morchava und shalom. In Osttirol sagt man Servus und in Südtirol hört man ab und zu auch Arrivederci.
Tschüss, Servus, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Io sono la Marion e vi ringrazio per aver ascoltato e vi auguro ancora una buona giornata a tutti gli ascoltatori del Radio Viaggio.
Der Nachtwächter grüßt alle Hörerinnen und Hörer herzlich mit dem Nachtwächter-Gruß. Lange Nächte, kurze Tage sind des Nachtwächters Blog. Doch mein Dienst, der wird nichts nützen. Gott muss walten, Gott muss schützen.
Ich bin der Rudel, der alte Schmidt von Lienz und ich möchte mich von euch verabschieden.
Stefan Mühlmann, voglio ringraziare Radio Viaggi e auguro il meglio a tutti quanti e ci vedremo presto qua da noi di San Candido.
Leb wohl, ihr Mitbrüder. Hans,
servus, gell? Servus, das war Romano und Rudolf von der Schwarzer Brennerei und würde mich freuen, wenn du vorbeikommst.
Der Berner Mühlburger grüßt euch alle recht herzlich aus Lienz vom Stadtmarkt.
Ciao a tutti, sono Markus Auer dell'Alto Adige, venite a trovarci. Ciao, ciao, saluti.
Hallo, wir sind die Ratschas, Jaschka, grüßen die Radioreise.
Ciao.
Ciao. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.